Was war denn dein Plan B?
Keinen zu haben, damit keine Alternative greifen kann. Liam Neeson hat bei unserer Abschlussfeier gesprochen. Der hat nur gesagt, bei ihm hat es nur geklappt, weil er keinen Plan B hatte. Und he was the last man standing.
Ja, genau.
Und wenn ihr noch da steht und alle anderen weggebrochen sind, dann ne, seid ihr es halt. Nonstop Nomsen. Macht Laune.
Nonstop Nomsen, Folge 14. Servus und herzlich willkommen. Danke fürs Reinhören. Für die neue Folge hat mich eine meiner Lieblingsschauspielerinnen zum Kaffee in die Hauptstadt eingeladen. Sansi Neu. In der Kultserie Pastewka spielt sie Bastians Freundin Anne. Als ich in Staffel 8 von Pastewka mit dabei sein durfte, hätte ich gerne auch eine Szene mit ihr gehabt. Heute wohnt Sansi mit ihren Kindern in Berlin, doch ihre Schauspielkarriere begann in Amerika. Zusammen mit Catherine Zeta-Jones und George Clooney. Davon erzählt sie dir im Podcast, auch von den Schattenseiten Hollywoods. Wir sprechen über kellnernde Schauspieler, verbotene Untermieter in New York und natürlich die Erfolgsgeheimnisse der Kultcomedy Pastewka, von der aktuell die letzte Staffel auf Amazon Prime läuft. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja da noch was. Lass dich überraschen in einer neuen Folge Nonstop Nomsen. Viel Vergnügen. Grüß dich.
Hallo.
Frühstück mit Hund, ja? Heute ein bisschen so. Spätes Frühstück am Nachmittag. Wie heißt sie?
Mimi.
Und sie ist für alle, die jetzt zuhören, ein?
Ein Findelhund aus Mannheim, ein Mischling und Stafford-Mix.
Aber ihr gehört die komplette Wohnung, ne?
Sieht so aus, ne?
Wie heißt sie nochmal?
Mimi.
Mimi. Aber wir verstehen uns sehr gut. Mimi hat nicht gebissen und ich bin ja sowieso mehr ein Hundetyp.
Ja, das habe ich gemerkt. Ja. Weil normal ist das Konzert des Bellens immer viel länger.
Wie hast du sie hierher gebracht?
Naja, ich hatte da vorne Hündin und hatte 5 Jahre wirklich Herzschmerzen. Und habe dann an einem Wochenende spontan so eine Eingebung gehabt, okay, ich möchte jetzt nach dem Hund gucken und dann sind wir auf die Webseite des Tierheims hier in Berlin. Das ist wirklich das größte Tierheim in Europa. Und da war sie direkt auf der Webseite. Und als wir da ankamen, haben sie uns abgeraten, weil sie da an dem Tag einen Wächter gebissen hatte. Deswegen, also Wächter sage ich schon, so ein, wie heißt denn das?
Wenn ein Pfleger.
Ein Pfleger, genau. Und
Schlägt gerade meinen kompletten Equipment-Koffer ab. Ja, alles ist gut, alles ist gut.
Und dann haben wir sie auf Probe mitnehmen dürfen. Und dann haben wir uns, und ich habe immer zu ihr gesagt, ich glaube es dir nicht, weil die haben uns alle angeknurrt. Und unsere Tochter war auch ziemlich klein. Und dann haben wir sie aber nach 5 Tagen behalten. Und jetzt ist immer nur am Anfang, ja, ist immer nur am Anfang, wenn jemand neu reinkommt, immer ein bisschen anstrengend.
Wie alt sind deine Kinder jetzt?
17 und 13.
Die sind einfacher zu erziehen als der Hund.
Ja, finde ich schon.
Ja. Die kommen ja jetzt auch in das Alter, wo die Mama dann cool finden oder eher komisch, dass du so bekannt bist?
Ich glaube gerade noch eher cool. Ich glaube, es liegt aber auch am Projekt, ne, Pastewka. Also, und die anderen Sachen, die gucken sie einfach konsequent nicht oder wissen auch gar nichts darüber. Du machst noch in anderen Sachen mit?
Was?
Hä?
Die wundern sich gar nicht, wo das Geld herkommt. Ja,
genau, ja? Habe ich ihnen auch gesagt.
Also ist aber Pastewka für dich schon so eine Art Leuchtturmprojekt gewesen, oder in den letzten Jahren?
Ja, allerdings. Leuchtturm ist ein super Wort. Ich habe es immer Insel genannt.
Ja.
Weil, ne, das war immer eine Insel, auf der man sich immer ausruhen konnte und sehen konnte, wie es auch gehen kann, mit lieben Menschen zusammenarbeiten.
Ja, aber ausruhen klingt jetzt auch so nach laissez-faire, ne? Ich habe ja gemerkt, als ich mitgespielt habe, das ist schon eine sehr harte Arbeit, in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Aber da wird schon, sie gesagt, ja, jetzt setzen wir uns mal hin und machen mal eine Textprobe. Und ich so, ja, den Text kann ich eigentlich, aber jetzt, ja, wir proben das mal und nochmal und nochmal und nochmal.
Es ist sehr strukturiert. Ich habe es auch immer ein Schweizer Uhrenwerk genannt. Ne? Es muss ja zusammen in so einem Zahnrad funktionieren und alle Räderchen wissen, wo sie hingehören und was sie machen. Aber in dieser Struktur kann man halt dann so wunderbar arbeiten.
Also wenn man einen Rahmen hat, kann man sich in dem Rahmen eben umso freier bewegen.
Genau, das ist so. Ist wirklich so. Ja. Gilt auch für Teenager und Hunde.
Ja. Und für Live-Fernsehsendungen finde ich ja genauso. Ne? Wenn du irgendwie so deinen Rahmen hast und dann weißt, dass du dich in dem bewegen kannst und in dem freispielen kannst und dass dir nichts passieren kann, weil diese Leitplanken da sind. Bei dir sind es ja dann auch die Kollegen, oder? Auf die man sich verlassen kann.
Ganz genau.
Und dann durchaus mal was ausprobieren und mal gucken, wie es denn klappt.
Ja, das habe ich auch gemerkt in den vielen Jahren, die wir zusammengearbeitet haben. In jedem Jahr wurde dieses Feld größer. Also, oder wie ich gesagt, wie so ein Garten, der wächst, der Wurzeln bekommt. Und dann konnten da auch Bastian und ich ganz andere Sachen spielen, weil wir schon so eine Basis hatten auch.
Ja, aber wie ist das jetzt? Ist euch jetzt die Wurzel genommen worden, weil es vorbei ist? Weil ihr seid ja auch als Familie abseits der Dreharbeiten zusammengewachsen, feiert zusammen Weihnachten und, ne?
Also das wird mit Sicherheit bleiben. Ich mache mir jetzt überhaupt keine Sorgen, was so die Zusammenarbeit angeht. Jedoch ist natürlich schon, auch gerade, weil ich mit Bastian halt am meisten gespielt habe, was wir da für einen Fundus hatten, habe ich jetzt auch in der letzten Staffel gemerkt. Da kam halt dann auch ein neuer Regisseur mit einem neuen Blick. Und wie der mit uns gearbeitet hat, hat uns auch immer angefangen, Sansibar. Weil hat euch das noch keiner genannt. Oder San Sebastian kam ja, dann auch. Ne? Und dann, San Sebastian sind jetzt gerade auf der Höhe ihres Schaffens. Und so hat sich das kurz angefühlt in diesem, ne, es ist ja auch eine Zusammenarbeit. Ja. Alleine kann man als Schauspieler einfach nicht so viel reißen.
Aber ist es jetzt auch so, dass du viele Erfahrungen aus diesen, wie viele Jahre waren es jetzt?
15.
Aus diesen 15 Jahren mitnimmst dann für andere Projekte, dass du sagst, ja, da habe ich nochmal neue Seiten an mir entdeckt, die ich auch anders einsetzen kann in meinem Beruf?
Auf jeden Fall. Auch Vertrauen, ne? Dass ich es wirklich, also manche Sachen wirklich kann. Oder ich hatte ja davor noch nie Komödie in so großem Stile gemacht, dass ich dachte, oh, Timing, kann ich. Ne? Weil das ist ja wirklich, das ist ja beim Drama hat man ja so ein ganz weites Feld, finde ich, da kann man entscheiden, dann gehe ich in die Richtung und bei der Komödie ist es, da musst du auf den Punkt kommen. Das ist wie so
kannst ja auch nicht irgendwie mit dramatischer Musik oder so irgendwas retten, ne?
Nee,
oder,
ja, genau. In die Binsen gegangen ist. Nee, genau. Es ist halt, wenn du den Witz nicht bringst, dann verpufft der. Oder es ist halt wie in so ein Orchester, eine falsche Note hörst du sofort raus. Ja.
Also die Rolle, höre ich, hat dir viel Selbstbewusstsein gegeben, hat auch viel mit dir im Privaten gemacht oder so, dass man mit einem anderen Selbstbewusstsein überhaupt den Beruf angeht, weil man so einen Erfolg dann auch im Rücken hat. Stärkt einen das?
Also erstens macht es halt wahnsinnig Spaß, an einem Projekt natürlich beteiligt zu sein, dass ich auch, also das so erfolgreich ist. Und dann diese lange Phase. Ich durfte da schwanger hinkommen, ich durfte mit einem Säugling hinkommen. Die haben mich genommen, wie ich bin.
Und mit einem Hund.
Mit einem Hund. Dicker, dünner, und man war immer willkommen und immer gern gesehen. Ja. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, dass man auch so ein paar, fand ich schon noch, Regeln des Businesses ein bisschen sprengen konnte.
Das heißt, du gehst dann schon mit mehr als einem weinenden Auge?
Ja, schon. Wobei ich schon auch respektiere, ne, wenn Bastian sagt, das war's. Und auch merke, okay, es öffnen sich wirklich neue Tore, weil natürlich 15 Jahre der Sommer immer gebucht war. Ich kriege jetzt immer mehr mit, dass Regisseure so, ach so, die hat Zeit, ne, dass ich so sage, ach, mal gucken, was es auch alles, also nicht jetzt von mir ferngehalten hat, aber ne, das war halt immer Pastewka jedes Jahr und jetzt bin ich gespannt.
Wieder das Leben so ein bisschen kommen lassen. Mhm, ne? Genau. Wie bist du denn überhaupt in Richtung Schauspielerei gegangen? Also was war denn der auslösende Moment für dich in deinem Leben zu sagen, ich will Schauspielerin werden?
Ja, es gab so zwei Momente, also die haben auch sehr aneinander gegriffen. Der erste war in der 4. Klasse, da war ich 10 und ich war auf einer Waldorfschule. Und da muss man dazu sagen, Waldorfschulen machen ganz viele künstlerische Sachen, unter anderem auch Theaterprojekte. Und das wird dann auch im großen Rahmen aufgezogen. Also da probt man die ganze Unterrichtszeit über 6 Wochen lang und macht dann eine große Aufführung vor den Eltern. Und da bei der Aufführung, bei der Premiere, noch nicht mal bei den Proben, aber als ich da, das war das Bibelstück Tobias, hieß das. Shh,
da ist er. Bei der Bibel. Bei der Bibel.
Und da musste ich mich von der Inszenierung her hinknien und was sagen. Und da habe ich so Gänsehaut bekommen. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja toll. Und dann habe ich 2 Jahre später.
Alles ist gut. Wir sind ein Hunde-Podcast.
Dann habe ich dann mit 12 eine Dokumentation gesehen über das Actors Studio. Das ist so ein, also da war auch Marlon Brando, ist so aus den
40er Jahren. Legendäre Schauspielschule in New York.
Nur, dass es keine Schule ist, habe ich danach erfahren, sondern ein Workshop für schon ausgebildete Professionelle. Wenn Marlon Brando oder Paul Newman sich nochmal ausprobieren wollten, dann konnten die dahin. Aber dadurch habe ich gemerkt, ach, das ist ein Beruf. Das war mir davor nicht so klar. Also wo ich dachte, ach, da kann man, ja klar. Und da habe ich dann 2 Sachen entschieden. Ich möchte Schauspielerin werden und ich möchte zum Actors Studio.
Und das hast du dann auch durchgezogen?
Genau, ich bin halt dann nur nicht zum Actors Studio, aber trotzdem nach New York. Genau, auf eine Schule, wo dann Robert Redford war, das fand ich auch ganz toll.
Aber der war persönlich nicht mehr da, der war ein paar Jahrgänge vor schon, dir. Ne? Genau. Was machen die anders, die Amis, als in Deutschland, jetzt mit dem Blick von heute?
Also auch in der Ausbildung? Oder?
In der Ausbildung und dann im Arbeiten auch, weil du hast ja auch beide Welten kennengelernt.
Also ich finde, es ist ein bisschen aufgefächerter. Also das, was ich da in der Schauspielschule da gelernt habe, war sehr viel Theater, aber die sind dann schon auch also einfach sehr in die Rollenerarbeitung, die ich für alles anwenden kann. Ich habe da so tolle Werkzeuge in die Hand bekommen. Das kann ich ja nicht beurteilen, ne, wie die Ausbildung hier ist. Ich hatte nur das Gefühl, ich bin so vorbereitet auf das Gesamtspektrum von Fernsehen, Film und Theater. Und da habe ich manchmal hier das Gefühl, dass es sehr in eine Richtung geht. Da bist du entweder, und das habe ich hier auch gespürt, als ich zurückkam, man ist entweder Theaterschauspieler, und man hat mich da auch nicht so ganz in die Theaterwelt reingelassen. Und vom Drehen her finde ich auch einfach größer. Da sind halt dann mal drei Regisseure, also beziehungsweise ein Regisseur mit zwei Assistenten und nicht nur einem. Der Fuhrpark ist riesig. Also was dann an Licht-LKWs, an alleine nur wie die Schauspieler untergebracht sind. Und ich habe halt das Gefühl, es ist alles einfach, das Team ist halt dann zweimal oder dreimal so groß.
Aber macht den Job ja nicht anders. Nee. Ne? Nur die Situation vielleicht ist eine andere, ja, wenn du da entspannen kannst und dann geholt wirst und dann musst du aber auch abliefern. Und wenn nicht, hast du ein Problem.
Ja, genau. Oder das war halt auch für mich, weil ich habe ja da lange gelebt und auch gearbeitet. Und als es dann nach Deutschland ging und ich kurz gezweifelt habe, war das richtig die Entscheidung, habe ich gemerkt, nee, die kriegen ja auch alle nur ihren, also eine Disposition, ne? Also so ein
Dispo, und dann weiß man, wann man wo sein muss, und seinen Texte sollte man auch
kennen. Auf einer DIN A4-Seite stehen unfassbar viele Informationen, finde ich immer bemerkenswert, was auf so eine Dispo passt, oder? Ja. So ganz klein gedruckt. Und da dachte ich, gut, ob Brad Pitt oder wer auch immer, die kriegen alle so einen Schrieb, wann sie abgeholt werden, wann sie Maskenzeit haben. Das ist alles genau das Gleiche.
Was war das größte Ding, was du in Amerika gedreht hast?
Also, ja, ich würde sagen, mein erster Job, die Titanic. Es war eine Miniserie für CBS. Und schon auch echt groß. Es ist zwar, sogar David Letterman hat es in seiner TV-Show verewigt. Aber
dein Auftritt?
Nicht mein Auftritt, aber das ganze Projekt waren zwei Teile. Und es hat halt, George C. Scott war ein Oscar-Gewinner, ne? Den kennt man hier nicht. Aber Catherine Zeta-Jones hat den ersten Job, den kannte da niemand. Eva Marie Saint hat mit Marlon Brando gespielt. Das war schon so, wenn man dachte, es war eine große Produktion.
Ja, wie war das für dich, wenn das das erste richtige Ding war und dann als Neue da so reinzukommen in so ein großes Schiff von Produktion? Ne?
Ja, ich denke mal, als Anfänger denkt man ja irgendwie so, ja, so soll das weitergehen. Ja. So läuft es halt. Und dass man auch erste Klasse nach Vancouver geflogen wird und mit einer Limo abgeholt wird.
Aber das war so klassisch nach der Schule Casting und dann ausgesucht und dann, worden und fertig.
Ja, genau. Relativ schnell nach der Schule hatte ich diesen Job. Und da habe ich dann schon gemerkt, oh, okay, das ist nochmal anders, als man sich's vorstellt, dass man dann auch, ich war 3 Monate in Vancouver, hatte aber nur 21 Arbeitstage, dass man da auch
langweilig,
ja, einsam wird und denkt, wieso bin ich jetzt hier, aber weil man, da wird man dann geblockt, da wird man halt dann nicht zurückgeflogen, dann ist man da vor Ort und dann dachte ich, puh, also das ist es jetzt. Also jetzt habe ich hier so einen riesen Job, ich habe das auch von meinen Kommilitonen gemerkt, so, oh mein Gott, Wahnsinn, was hat sich jeder gewünscht. Ja. Und dass es natürlich so eine Desillusion schon mit sich gebracht hat. Ja. Ich habe aber auch da relativ schnell gemerkt, gerade weil ich hatte den ersten Drehtag mit Catherine. Und dann,
habt ihr noch Kontakt?
Leider nicht, aber wir waren also befreundet, was heißt befreundet? Die 3 Monate schweißen halt zusammen.
Ja, klar.
Und dann auch noch kurze Zeit in New York. Und danach wurde sie so berühmt, da wurde ich dann von ihrem Bruder so ein bisschen so.
Leider ist sie nicht erreichbar. Die haben
auch die Titanic verleugnet. Ja. Da, ihr Bruder, ich glaube Christopher heißt oder so. Also die hat nie in der Titanic mitgespielt. Ich so, komm schon. weil, apropos David Letterman, dann wurde der erste Teil gesendet und danach kam seine Show. Dann hat er gesagt, ja, heute lief, das war ja auch CBS, ne? Also er auch. Heute lief die Titanic, erster Teil. Müssen Sie morgen nicht gucken, ich sage Ihnen, wie es ausgeht. Und dann zeigt er aus, wie die Titanic untergeht. Und er so, und wer hat auch nicht so, oh nein. Ja, das war auch wirklich, also nicht so eine geglückte Produktion.
Aber war es für dich dann der Schritt in die große, weite Filmwelt, der sich ausgezahlt hat? Oder musstest du danach trotzdem wieder zu Castings antreten und fing quasi immer wieder zurück auf los?
Ja, ich hab dazu eine gute Geschichte, weil es kam dann die große Weltpremiere, Monate später natürlich von diesem Ding. Und da verdienst du ja am Anfang auch nicht. Ich hatte noch eine tolle Agentin, die hatte so ein bisschen, aber als Berufseinsteiger verdienst du da auch nicht so viel. Ja, und dann war Weltpremiere und dann wurde an dem Tag der Flagship-Store von Nike Town. Ne? Der erste Nike Town-Store wurde in New York eröffnet. Und da habe ich halt dann, weißt du, als Waiter, weißt du, hier Hot Dogs und
so. Ach so, da hast du serviert
und
gearbeitet.
Und dann fragt man auch, genau, und da fragten dann auch so die Kollegen, na, und was hast du? Das sind ja alles, wirklich alles Schauspieler, ist ja kein Klischee, ne? Die meisten, so, was hast du gemacht? Ich so, ja, ich habe heute Weltpremiere bei CBS mit einer Riesenrolle. Die so, Ich so, nee, wirklich. Und stand aber da, weil das ist halt ein Brief, die haben super bezahlt. Und habe halt da dann so kleine Hotdog-Röllchen.
Ja, aber gut, in Amerika hat ja jeder mehrere Jobs. Also es zieht sich ja bis heute durch. Als ich letztes Jahr in New York war, da, ich meine, jeder, der eine macht das und der hat und 1000 Projekte noch am Start, eine Agentur und Dingsbums hier, Dingsbums da und selber dann noch ein Buch schreiben und macht auch noch das und ist überhaupt Schauspieler. Schauspieler sind ja da auch viele.
Viele, ja, viele.
Du bist dann von New York nach Los Angeles gegangen, weil dort noch mehr los war in Sachen Schauspiel, oder?
Ja, ich habe auch immer noch den Manager, der hatte mir damals gerade nach der Titanic einfach empfohlen, und da war das damals auch noch so, dass die meisten Caster sitzen in Los Angeles und da mal die Runde zu machen, und dann gibt's ja sowas wie Pilot Season, wenn dann die ganzen Piloten für Projekte
ausprobiert werden. Also da machen die dann Filme, die teilweise gar nicht im Fernsehen laufen, oder?
Genau, die drehen halt dann Piloten kommen, ne? Für Serien, die dann, und dann war es nur der Pilot. Ne? Und das ist eine riesen, also Saison, die fängt jetzt an im Februar, und da sind halt dann wahnsinnig viele Castingbüros auch offen. Und genau, das hatte er mir empfohlen, und dann habe ich das gemacht und bin auch, weil ich New York nie aufgeben wollte, immer eine Zeit lang anderthalb Jahre hin und her geflogen. Ich hatte dann Mitbewohner an beiden, und dann ist aber mein Vermieter drauf gekommen, habe ich meine New Yorker Wohnung verloren.
Weil du nicht da warst?
Ja, nee, weil ich nicht untervermieten durfte.
Der hat es spitz
bekommen. Und dann war natürlich da auch noch die Zeit, wo die Mietbremse aufgehoben wurde von Giuliani damals. Dann sind die natürlich alle...
Ne, ja, heute Trump berät und
ja, genau, weiß man Bescheid. Von New York war. Ja, ja. Ja, der hat doch sogar, es war auch so lustig, kam dann auch Titelseite New York Times.
Sie schläft. Sie hat einen schlechten Traum, weil wir von Giuliani und Trump gesprochen haben. Du wirst nicht rausgeschmissen, du kannst bleiben.
Mimsi.
Kleine Mimsi. Ja, alles gut.
Giuliani hatte damals doch verboten, dass man in New York, das wirst du dann auch verstehen, nicht, dass man, also man geht doch immer so schräg über Straßen, weißt du,
ja, auch genau.
Wenn Ampel rot oder grün ist, ne, macht man doch so, weiß, eine Diagonale ganz oft. Das hatte er versucht zu verbieten, ne, so richtig mit Gesetzeshütern und allen, und dann kam das auf der Titelseite, wie absurd das wäre, das wurde dann versucht durchzuziehen. Erstens hast du nicht genug Gesetzeshüter, zweitens würde die ganze Stadt Manhattan zusammenbrechen, wenn du als Passant nicht ausweichen würdest, sondern immer brav, wie so, weißt du,
wie so die Lemminge so hier Vieh, über die...
Ja, an der Ampel stehen bleibst. Und solche Ideen hatte der. Ja.
Dann bist du nach L.A. gegangen und dann Casting-Season. Wie viele Castings am Tag?
8. Also das war das Mal. Ich hatte eine Phase, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, so bitte nicht mehr 8 Stück am Tag.
Aber war ja erfolgreich, ne? Also hast du dann auch in vielen Serien mitgespielt?
Ja, ich habe den Emergency Room durch sowas. Das war das letzte Casting an einem Tag und auch mega zu spät, weil es immer eine Viertelstunde der Verkehr da ist, wirklich.
Gibt's ja keinen öffentlichen Verkehr.
Und es gab noch keine
Nahverkehr, nee. So richtig.
Und die 90er hatten, da gab es ja auch noch keine wirklichen, wie heißt's, Navigationssysteme.
Achso, Navis.
Da ist man dann, ja, Navis, da bist du dann mit so einer Landkarte durch LA, weißt du, nebenher.
Lauter Schauspieler auf der Suche nach dem nächsten Casting.
Das war wirklich schlimm, so eine Bibel, Thomas Guide, werde ich nie vergessen, diese Dinger, weil dann musstest du, wurde auch immer auf der einen Seite, wo du dann hinblättern kannst, und dann nebenher noch Text gelernt, da habe ich auch gedacht, Wahnsinn, krass. Multitasking, ne? Also, dass du da.
Aber die haben dann auch schon beim Casting verlangt, dass du da im Prinzip auf dem Punkt bist und alles drauf hast,
schon,
oder?
Eigentlich schon. Ich meine, die Konkurrenz ist auch echt riesig. Du kommst da wirklich in einen Raum und da sitzen halt dann, ne, einfach mal 15 Blonde. Das ist so. Und dann
denkst du immer, scheiße, die sieht besser aus.
Ja, voll.
Aus,
oh, so. Charlize Theron hatte ich auch einmal. Da ging es um King Kong. Ich glaube, King Kong war es. Und da, ne, klar, da war klar. Ich meine, da war die auch relativ frisch noch. Ja. Und da war ich schon im Casting und wusste nur, tschüss.
Also, sind die dann sehr... sehr, sehr freundlich zur Konkurrenz? Gibt es da so eine Familie, die sich ja dann auch auf jedem Casting wahrscheinlich wieder trifft, wenn es immer die blonden, gut aussehenden jungen Damen sind, dann werden die ja immer zu den gleichen Castings gehen, ne? Lernt man sich dann kennen und unterstützt sich, oder ist das ein harter Konkurrenzkampf? Schon wieder die neben mir?
Nee, fand ich schon, dass es eher unterstützend war, oder dass man sich anlächelt, und das ist ja eh, man gibt es ja eh ab an die anderen.
Ja, die Amerikaner sind da auch irgendwie anders,
ja,
oder? Von der Mentalität
her
als in Deutschland.
Ja.
Dass dieses Neidgefühl habe ich da
auch
nicht
erlebt.
So erlebt. Ne?
Ja.
Weil die sagen ja auch, was ich ja nachvollziehbar finde, Erfolg ist ja eine grenzenlose Ressource. Also nicht, weil der eine Erfolg hat, heißt ja nicht, dass der andere keinen haben könnte. Ne?
Ja.
Also dann kommt vielleicht der nächste Film. Oder George Clooney ist ja auch so ein super Beispiel. Der hat ja, glaube ich, weiß nicht, hunderte von Piloten, sagt er ja immer, gedreht, die niemals im Fernsehen liefen.
Ja, der kam ja auch ziemlich spät an seinen Emergency Room.
Ja, dann gibt es ja auch genug Schauspieler, die dann zwar die ein oder andere Rolle kriegen, aber mal rausgeschnitten werden. Das ist ja auch frustrierend.
Ja, das hatte eine Freundin von mir im Kinofilm mit Jeff Bridges. Wirklich, werde ich auch nicht vergessen. Auch eine ganz, also und so eine talentierte Kollegin.
Er sagt, komm, lass uns reingehen. Er läuft.
Und endlich ein riesen Kinofilm. Ja. Und dann haben sie einfach den kompletten Strang rausgeschnitten. Die hat dann noch nicht mal mehr eine Szene übrig.
Und das kriegst du dann auch nicht als Videomaterial, wenigstens für dein Band oder
das
so?
Das weiß ich gar nicht. Hätte ich so mal früh, das wäre toll.
Wie ist denn das bei dir dann überhaupt mit der Sprache gewesen? Also mit dem deutschen Akzent? Hast du da einen extra Trainer gehabt, wie das so viele machen? Oder ist es irgendwann egal?
Naja, ich hatte in den ersten Rollen das Glück, also auch bei der Titanic, dass es eine Skandinavierin war. Das konnte
die Deutsche auch
dann
durch, ne?
Durch. Bei Emergency Room auch, da war ich eine Nanny, da war es dann auch egal, woher ich kam. Und wir haben dann mit einem Speech Coach gearbeitet. Und es gibt dann das phonetische Alphabet, also für jeden Laut gibt es ein Symbol. Da habe ich mir da echt an abgearbeitet und ich bin aber nie wirklich, also American.
Ja. Ich bin da nie angekommen. Muss ja auch nicht sein. Antonio Banderas kommt ja auch.
Ja, als, mittlerweile. Damals war es schon noch.
Also damals war doch auch Schwarzenegger. I'm here to protect you. Das war jetzt auch nicht typisch amerikanisch, ne?
Ja, nur was Frauen angeht, ganz, ganz wenig. Also die sparen ja schon.
Penelope Cruz.
Ja, genau. Ja. Das sind halt, ne, weil ja auch an Mexiko, an L.A., da ist ja alles zweisprachig. Ja,
stimmt.
Weißt du, ist ja alles, da bereue ich auch, dass ich nicht mehr Spanisch gelernt habe, als ich da war. Das war echt doof, weil du hast auf der einen Seite die amerikanischen Werbung, also Billboards, auf der anderen in Spanisch, auch Radiosender, mehr Spanische als, also was Los Angeles angeht, ist Spanisch sehr stark vertreten.
Hast du dann in L.A. auch noch gejobbt nebenbei oder war da schon Schauspiel deine Haupteinnahmequelle?
Nee, da habe ich gejobbt, da habe ich Untertitel geschrieben. Da kam gerade so eine Firma hoch, die von der Software her entwickelt hatte, Untertitel zu schreiben. Und da konnte ich da habe ich dann Friends beuntertitelt und musste halt da auch meinen Deutsch-Englisch-Test abliefern. Und
ach, heiß. Mhm. Es ist immer Untertitel und dachte, ich müsste eigentlich lieber auf der Couch sitzen. Ja, genau. So ein bisschen. Die Geschichte, dass du wieder zurückgehst nach Deutschland, hat es ja wahrscheinlich auch so nicht geplant. Durch welchen Zufall hatte sich das dann plötzlich wieder ergeben?
Ja, geplant war es nicht. Los Angeles hatte da angefangen, wo ich zu brodeln, wo ich gemerkt habe, boah, diese Fahrerei zum Beispiel, das war ein ganz großer Faktor.
Ging mir auf den Sack, dieses Hin und Her.
Und es war wirklich täglich. Ja. Das kann man ja auch nicht dann auf öffentlich umsteigen oder hat nicht wirklich Alternativen. Da habe ich gesagt, wenn das Leben hier ist, weil die New Yorker Wohnung war weg, da wieder zu denken, okay, dahin zurückgehen, was für ein Angang. Also das fiel erstmal aus und dann habe ich gemerkt, Los Angeles, vor allem, weil ich auch relativ früh, also habe ich dann gemerkt, so mit Mitte 20 anscheinend wusste, dass ich mal Kinder will, habe ich das oft über die Bande gespielt und gemerkt habe, hier Kinder großziehen. Und es hat sich auch immer so unnatürlich angefühlt da. Und da habe ich auch recherchiert, ist ja tatsächlich eine Stadt, die ist ja auf Sand gebaut. Ne? Es wurde ja auch der Colorado River umgeleitet. Das ist ja alles ein bisschen künstlich tatsächlich angelegt. Das
könnte alles irgendwann mal wegsuppen.
Und da habe auch gemerkt, boah, ich kriege als Europäer, das hatte man ja in New York mehr, überhaupt keine Erdung. Und insofern bearbeitete das schon immer in mir auch, also oder nach 2 Jahren dort. Und dann kam irgendwann Eichinger mit dem Kinofilm.
Was war das für einer?
666 hieß das Ding.
Trau keinem, mit dem du schläfst.
Der Titel wirklich macht mich fertig. So als Erstprojekt in Deutschland, weißt du.
Sie ist wieder da, yes.
So als weibliche Hauptrolle und dann sowas. Aber da hatte ich dann auch Zeit noch, also drangegangen, weil mein Bruder Konfirmation hatte und dann kam noch ein Anschlussprojekt und irgendwann war ich plötzlich 7 Monate in Deutschland schon gewesen.
Dann
habe ich gedacht, das ist schon auch toll.
Ja.
Das kriegt man ja dann auch nochmal einen Blick auch auf wo man herkommt.
Das ist schon noch was anderes, dann auch in Deutsch zu drehen, oder? Und auch mit der deutschen Sprache so ein bisschen zu arbeiten.
Ja, das fand ich schwierig. Ich habe gemerkt, ich finde Englisch einfacher. Und da sind irgendwie zwischen
weniger Worte gibt.
Ja, und Deutsch hat schon eine Härte. Ja. Also da in so einen natürlichen Fluss zu kommen, also finde ich herausfordernder tatsächlich.
Ich fand das so lustig. Ich singe jetzt auch ein bisschen und wir waren beim Herausfinden der richtigen Singsprache und natürlich komme ich ja auch aus vielen Bands, die alle Englisch gesungen haben, irgendwelche englischen Klassiker. Da dachte ich mir auch, ja, singst du Englisch? Und dann sagt Uwe Boss, hat der früher bei Ramming gespielt, sagt, du, wenn wir deine Songs machen, versuch's doch mal auf Deutsch, ja? Klingt doch viel besser. Sag ich, na, auf Deutsch. Ja, und in der Tat fühlt sich das besser an.
Ja?
Zum Singen.
Wirklich?
Ja, total. Vor allem, weil du dann auch irgendwie, ich glaube, ich kann, lass ruhig, oder? Ich kann mich da auch so ein bisschen besser ausdrücken. Sie braucht nur ein bisschen Liebe. Nein, aber ein sehr zahmer Hund. Ja, von daher kann ich das manchmal nicht so richtig nachvollziehen, wenn dann viele immer sagen, man muss in Englisch singen, weil es klingt besser. Ich glaube, es kommt immer auf dich an und wie du es dann fühlst. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht hatte ich da auch am Anfang wahrscheinlich noch Zugang. Ich war ja dann 10 Jahre da gewesen und hatte auch Träume, also auf Englisch. Und
ja, dann ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ja. Wie ist das dann hier gewesen, als Kollegin von den anderen akzeptiert zu werden, die so lange in L.A. und in New York unterwegs waren, so internationale Projekte gemacht hat? Gucken die erstmal ein bisschen komisch?
Ja, also ich will es ja, aber ja, war so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier wirklich groß willkommen und das alle ganz toll fanden. Das
was war eher die hier?
So, was sind die hier? Und kommt so durch die Hintertür und denkt sie, wäre was Besseres. Das habe ich schon gespürt.
Ja. Aber es muss doch dann ein toller Punkt gewesen sein, als es plötzlich hier griff und die Karriere funktioniert hat und du eben nicht mehr kellnern musstest und so, sondern dich rein auf die Kunst konzentrieren konntest.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Vergleich zu den amerikanischen Kollegen. Ne? Also, dass man da sieht, da sind nicht so viele aus meinem Abschlussjahr, die das Glück hatten. Und dass es nicht selbstverständlich ist, mit diesem Beruf eine Familie finanzieren zu können.
Was ja viele hier gar nicht glauben können, dass selbst wenn du auch in Europa ein bekannter Schauspieler bist, ein Amerikaner, musst du nicht immer Multimillionär sein. Ne?
Ja.
Gibt da durchaus auch bekannte Leute, die eben jetzt nicht unbedingt ganz entspannt durchs Leben gehen, sondern trotzdem noch irgendwas anders machen.
Ja, ganz viele. Ich meine, das ist ja auch tatsächlich, habe ich ja bei meinen jüngeren Kolleginnen gesehen, wenn das so eine Einstiegsgage tief gehalten wird, dann kommst du da nie raus, weil es immer sich nur prozentual erhöht. Ich hatte wirklich Glück, dass ich mit einer Ami-Gage hier rein bin, ne? Weil hier Emergency Room hat super bezahlt, Warner Brothers, und dann wird sich halt auf die letzte Gage berufen, so, ne? Und dann ist es so, ja gut, das ist ihre Gage, weil ZDF, weißt du ja vielleicht auch, ist jetzt auch, ne, das ist auch ganz deutlich, ne, klar, also auf ihr Budget geguckt und da haben Kollegen kaum eine Chance, irgendwann mal, finde ich, da mit eine Familie zu ernähren. Also,
umso wichtiger ist es, dass dich der Beruf ja ein bisschen mit Leidenschaft erfüllt und du so das Glück aus dem Job heraus hast und dann zumindest davon leben kannst irgendwann. Ja? Dieses fixe Ding im Kopf, irgendwas zu machen, was Kunst bedeutet und was dann irgendwann vielleicht mal einen großen Erfolg bedeuten könnte, aber eben auch lange Durststrecken, das haben ja viele nicht im Kopf, die da reinstarten wollen. Und deswegen sind ja auch vielleicht viele Eltern mit Recht besorgt, wenn der ein oder andere in Richtung Kunst gehen will. Wie war das mit deinen Eltern? Waren die hellauf begeistert, als du die Koffer gepackt hast und nach New York aufgebrochen bist?
Also mein Vater hat das immer gesagt. Auf jeden Fall Abi machen und auf jeden Fall einen Plan B. Und hat auch da lange auf genau diese Sachen. Er war Flugkapitän. Die sind ja immer sehr strukturiert, müssen sie ja sein. Ne? Sehr, ne?
Brain.
Okay, ja, und was ist, wenn die ganzen Fälle durcharbeiten? Und das kann ich jetzt denn mehr denn je verstehen.
Aber was war denn dein Plan B?
Keinen zu haben. Damit keine Alternative greifen kann. Das war dann wiederum der Rat. Liam Neeson hat bei unserer Abschlussfeier gesprochen. Und ne, der wurde ja auch relativ spät bekannt mit
Schindlers Liste, glaube ich,
mit 40 oder so.
Ja, aber der hat ja jetzt mit über 60 hat er dann nochmal so eine Action-Karriere hingelegt, wo du sagst, hä? Wie soll das gehen? Aber es geht, ich liebe den Typen.
Ja, ich auch. Also. Und der stand da und das war ja dann Schindlers Liste, war ja nicht so lange her. Toll, dass der bei uns gesprochen hat. Und der hat nur gesagt, bei ihm hat es nur geklappt, weil er keinen Plan B hatte und he was the last man standing.
Ja, genau.
Und wenn ihr noch da steht und alle anderen weggebrochen sind, dann ne, seid ihr es halt.
Ja. Ich finde nach wie vor, und ich erzähle das immer wieder gerne, ein super Karrieretipp von Francis Rossi, dem Sänger von Status Quo, mit dem er eine Sendung gemacht hat und der dann sagte, als ich ihn fragte, was gibst du den jungen Musikern mit auf den Weg, die jetzt auch hier Rockstar werden wollen, und sagt, don't do it. Don't do it. So, mach's nicht. Weil er sagt, ja klar, diejenigen, die dann drauf hören und sagen, okay, dann mache ich's halt nicht, die haben es sowieso nicht richtig gewollt. Und
richtig
all
geil.
Denen, die es wollen, wenn du denen sagst, mach's nicht, dann motivierst du die noch zusätzlich. Ja? Musik ist ja auch so ein Bereich, wo es die wenigsten ganz nach oben schaffen irgendwie. Bei dir gab es dann auch so richtige Durststrecken offensichtlich nicht, wo du wirklich massiv an deiner Berufswahl gezweifelt hast.
Oh doch, andauernd.
Ja.
Schon. Und auch schon in Los Angeles, weil halt so andere Faktoren dazu kommen. Die Äußerlichkeiten, an die ich so extrem nie gedacht hatte. Dieses auch präsentieren sich müssen. Also ich verstehe das auch alles. Auch jetzt Berlinale, dieses schon sich, und das liegt mir nicht so. Ich bin dann schon eher jemand, der eigentlich sich gerne zurückzieht. Ich verstehe auch, dass man dann, also auch oft das gefragt wird, wieso ist man dann Schauspieler geworden? Wobei ich auch finde, okay, das ist halt, ich bin halt
kein... Der Spaß an der Rolle und so,
ja,
ne?
ich bin halt kein Maler oder kann ich, ne? Ich liebe halt, das war auch was dann eigentlich der Beruf, als ich natürlich noch drüber nachdenken sollte und mein Vater auch fragte, ich so, ja Papi, aber ich bin an allem interessiert. Dann ist es doch eigentlich nur richtig, Schauspieler zu werden, weil ich kann überall mal reinschnuppern. Mich interessieren Menschen einfach so. Und dann war das halt die Konsequenz davon. Und dieses Ganze, was drumherum ist, da habe ich manchmal gedacht, das ist mir zu viel, und zwar so zu viel, dass ich vielleicht deshalb meinen Beruf lieber nicht machen will.
Ja. Ja. Aber du bist drüber hinweggekommen.
Ja, ich habe das immer noch. Ich habe auch nachher eine Kostümprobe. Da ist es auch wieder so, oh, bin ich schlank genug und bin ich das genug? Und also wie mich Kostümproben zum Beispiel stressen. Das ist Wahnsinn, ne? Weil man immer denkt so, oh Gott, dann, ne, muss da wieder irgendwas tragen. Also das ist, was mich in meinem Beruf immer noch umtreibt.
Auch so lustig, seit 2-3 Jahren, gibt es eine sehr liebe Kollegin, eine Stylistin, die fürs ZDF die Sachen raushängt, ja, und mir dann auch immer wieder Sachen bestellt. Und am Anfang habe ich immer gesagt, ja, ich habe Jeans, ist 32, 33 und das Hemd extra slim fit, damit es den Oberkörper bin und so. Und die erste Ladung, die sie bestellt hat, nichts gepasst, ja, nichts gepasst. Ah ja, ich bin gerade dabei, ich gehe jetzt gerade wieder joggen und und danach hat sie immer einfach größere Größen bestellt. Jetzt passt wieder. Ich habe in erster Linie das Hemdenproblem, mir sind die Hemden immer zu kurz, aber das ist eine andere Geschichte. Das mit der Hose Sachen passt jetzt zumindest. Und deswegen, ich hasse Einkaufen, aber schon mein ganzes Leben.
Ja.
Dieses Einkaufen gehen und Sachen probieren und dann wieder rauskommen und dann, boah, ich finde es ziemlich ein Horror. Deswegen bin ich sehr froh, dass es da Unterstützung gibt. Ja. Ihr könnt ja dann auch bei einem Dreh einfach danach die Klamotten abkaufen, ne?
Ja. Zum guten Preis.
Das sind ja gebrauchte Klamotten.
Ja, genau.
Zwar von dir selber, aber das ist ja okay. Hast du von Pastewka hier noch was hängen dann?
Ja, 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 einige Sachen. Einige Sachen.
Also das heißt, du siehst manchmal aus wie Anne.
Ja, ich kombiniere es dann anders, aber.
Hat es auch dann was innerlich mit dir gemacht, die Rolle der Anne? So ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch da wieder bei sich anzukommen, zu sagen, es ist okay, wenn man was Ausgleichendes hat. Ja, ich habe, also als junger Mensch hadert wahrscheinlich jeder mit sich und will dann gar nicht so sein. Oder, und wo ich denke, oh nee, das ist schon eine Qualität, die darf man haben. Dass man auch geduldig ist, Sachen abwartet, dann aber auch mal impulsiv auf den Tisch haut.
Die ganz normale Achterbahn des Lebens.
Ja, genau.
Ja. So mitfahren. Jetzt bist du auch bei dieser wirklichen Kultgeschichte 15 Jahre dabei, Pastewka. Dass das Kult werden könnte oder würde, war euch das relativ früh klar? Oder kann man sowas gar nicht steuern und ist im Prinzip eine Sache des Publikums und das kommt dann oder kommt eben nicht?
Ja, sowas kann man nicht steuern. Und vor allem, weil wir ja wirklich mit dem Piloten angefangen haben, dann war ein Jahr Pause. Und Sat.1 hat sich auch, hat sich, finde ich, nie wirklich, wirklich für uns entschieden. So, die wollen wir fördern. Man hat uns, es fühlte sich an, wie so, wir wussten nicht genau, was
das
man mit uns machen
Kind
soll.
Das ungeliebte Kind oder so.
Ja, oder auch mehr als geduldet natürlich. Ich meine, die haben das ja auch produziert, mitproduziert. Aber es war so, welchen Sendeplatz geben wir denen jetzt? Also sie haben eigentlich alles dafür getan, dass die Fans es wirklich schwer hatten. So ein bisschen wie Don't Do It.
Ja, genau,
die uns finden wollten,
die
haben uns
gefunden.
Und da, ne, das, daran merkt man, okay, das hat wirklich Menschen erreicht. Und das konnte man, und das hat sich auch entwickelt. Also Bastian ist ja auch immer noch in seiner Kunst immer noch profunder und besser geworden.
Und er ist ja auch wirklich einer, der an diesen ganz kleinen Dingen, ja, auch mit den Autoren und mit den Regisseuren schraubt bei Pastewka. So zumindest habe ich das empfunden. Ist es für dich auch eine Option, irgendwann selber zu schreiben? Weil du bei Bastian gesehen hast, wie gut das funktionieren kann, ne?
Ja, aber genau deshalb würde ich sagen, nein, weil so gut, also ne, da merkt man halt auch, was die Unterschiede sind. Das merke ich ja auch, ich habe ja auch viele andere Sachen gemacht, wenn auch Autoren so gedrängt werden oder in so einem Fließband arbeiten müssen, wie schwer das ist als Schauspieler, da wirklich Sinn reinzubringen oder das natürlich zu spielen. Und manchmal, wo ich auch sage, ja, manchmal hast du keine Chance.
Bei
manchmal,
der Texte, so ist
hast du einfach keine Chance, dass du da nicht hölzern, wie soll ich das vom Blatt nehmen?
Ja.
Und das fand ich den profundesten Unterschied bei Bastian, wie der geschrieben hat, also wirklich, wie man spricht. Und da hat ja auch, und das glaube ich, ist auch, warum es Kult geworden ist, der hat ja auch manche Sachen mitkreiert, ne, die man so nie, dieses ganze so oder der hat ja ganz viele Sachen in dieser verschliffenen Sprache, finde ich, mitkreiert, was es im deutschen Fernsehen so noch nie gab.
Was durftest du an Anne mitkreieren?
Ich glaube schon, dass sie die Person wurde, die halt so die geerdetste von allen, dass man sich dafür entschieden hat.
So mitten aus dem Leben.
Ja, genau, so eine ganz normale. Ja. Ne, die ist halt Krankenschwester, auch dieser Beruf, der ja wirklich ganz auf der anderen Seite, dass die sich irgendwie mit so einem Fernsehheini abgibt, liegt dann wirklich an der Liebe zu den Menschen, weil der ganze Fernsehzirkus, und das ist halt auch die eine Seite an mir, ne, dieses ganze Drumherum, da ist schon sehr viel Anne in mir auch. Ja. Und dass das auch eine Daseinsberechtigung hatte, auch bei Pastewka, fand ich super.
Da ist wieder dieses Krankenhaus, ne? Von Emergency Room und George Clooney zu Pastewka. Und Anne. Den Clooney, hast du den da persönlich beim Dreh auch gesehen? Oder?
Ja, wir hatten Szenen zusammen. Wir haben zusammen gedreht, ja.
Damals war er aber noch nicht der Clooney.
Oh doch, das war auch kurz vor seinem. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der da noch ein oder zwei Jahre mitgemacht hat. Nee, der war schon groß. Der hatte auch, also an dem Montag, wo wir drehten, war auch Oscarverleihung und dann musste er dann um 17 Uhr spätestens vom Set und so.
Der Smoking wartet, Herr Clooney, bitte zum Smoking.
Von Hugo Boss, das weiß ich noch.
Wenigstens ein Deutscher mit dabei,
so.
Damals so ein bisschen. Wenn du dir deine Kinder anguckst und dich als Mama, bist du da auch so entspannt wie Anne oder manchmal eher noch ein bisschen mehr Druck drauf, weil es das echte Leben ist?
Ich glaube, ich bin eher entspannt.
Ja?
Ja.
Nicht streng?
Also bei gewissen Sachen schon, aber ich habe da, glaube ich, mir so ein paar Sachen rausgearbeitet, die sind ganz wichtig.
Zum Beispiel?
Also natürlich, dass man manieren, ne, höflich ist. Ja. Hallo, danke, auf Wiedersehen. Dass man hier, wenn man die Couch verlässt, die Decke zusammenlegt und ne, seinen Raum, den man verlässt, auch
für andere hinterlässt.
Das ist so, dieses Miteinander.
Ich höre ja immer wieder von Müttern, die dann irgendwann sagen, es geht so langsam auf die Zeit zu, dass die Kinder oder zumindest die ersten das Nest verlassen und dann plötzlich werden die ganz aufgeregt und sagen, ach, ich kann doch den Jungen jetzt nicht für ein Praktikum, gerade bei Bekannten passiert, der hat Medizin studiert und in Papua-Neuguinea irgendwo in so einem Dschungelhospital gearbeitet, der kann doch jetzt nicht einen Monat in den Dschungel gehen, nach Papua-Neuguinea, die dann so Angst um die Kinder kriegen, ne? Das hast du noch nicht.
Naja, meine Kleine, 13-Jährige, hat schon angefangen rauszusuchen, dass sie, das wäre dann sind noch anderthalb Jahre, aber schon einen Austausch machen will.
Schüleraustausch,
das wäre dann in der 9. Und da denke ich schon, wow, das geht jetzt schnell. Und mein Großer macht in 2,5 Jahren Abitur und weiß auch genau, dass er noch Los Angeles aufs College will. Und da habe ich halt ein bisschen, das ist halt toll. Ich sage, oh, da war ich mal zu Hause.
Ja.
Das ist ja eigentlich gut, ne? Für mich.
Aber trotzdem so weit weg und mit 19, Amerika, hallo.
Mhm.
College, da weiß man ja auch.
Partymäßig
geht da auch die Post ab,
ja,
ne?
Wobei bei ihm, weil er so ein disziplinierter Fußballer, da kann das nur gut sein, wenn er da mal so ein bisschen in anderes Fahrwasser käme.
Ach, der ist ja schon fast zu diszipliniert.
Ja. Ja, ist er. Das ist zwar, wo ich merke, wenn ich andere Eltern sehe.
Das hat er nicht von dir, oder was?
Wenn ich andere Eltern sehe, dann merke ich auch, wie toll das ist. Also, ja, ne, die sich nicht die Sorgen machen müssen. Und manchmal muss man ihn aber echt bremsen mit seinem, ja, Sport. Und dass er mal ein bisschen rausgeht.
Aber will der Profi werden dann, oder?
Ach.
Und warum ist da amerikanisches College irgendwie gut? Oder?
Ja, das, weil da tatsächlich also Stipendien möglich sind, weil, ach, cool, er ist schon so gut im Fußball, ne? Und die Amis sind da ja, also was deutsche Fußballer angeht sehr,
ja,
sehr,
ja,
offen. Und ein Kumpel von ihm macht das gerade, der ein bisschen älter ist. Der wurde also auch von Fußball, da gibt es dann so einen Showcase und der wurde auserwählt. Und
also
dann
musst du vorkicken,
genau,
und dann
vorkicken
sagen die, ja,
und dann sagen die Fußballcoaches, dann komm mal zu uns.
Ja, sehr cool.
Ja, wirklich,
ja, gut,
cool.
Wir brauchen gute Fußballer.
Ja, ja.
Irgendwann, wenn Jogi nicht mehr ist, dann irgendwie die Mannschaft weitertragen. Schauspieltechnisch ist da aber nichts zu holen bei deinen Kindern, oder doch?
Mhm. Wobei ich bei der Kleinen merke, ich weiß nicht, TikTok, sagt dir das was? Das ist eine App, wo du so...
wo man also spielt und so, genau, so Boomerang-mäßig irgendwie,
genau,
kurze Videos
und dann
macht.
Sind, ja, da sind so Sachen vorgegeben und dann sprichst du die so Ad-Lib mit.
Und sie will Influencerin werden.
Das weiß ich nicht, aber sie ist wahnsinnig talentiert. Die hat auch eine wahnsinnige Komik, aus sich heraus. Das habe ich nicht. Ne? Die ist
TikTokerin.
Die ist richtig, richtig lustig. Und also wo ich denke, okay, wenn das so eine Generation ist und die da so dranbleibt, dann kann ich mir den Weg total für sie vorstellen.
Aber du bist doch auch lustig, oder?
Ja,
bei
schon.
Pastewka nur, wenn andere den Text schreiben oder was? Nein.
Ich höre das schon manchmal. Also bin dann aber auch, wenn sie sagen, du bist ja ganz schön lustig. So bin ich.
Okay. Ich will ernste Rollen spielen. Du willst jetzt in den nächsten Rollen nur weinen und ganz tragische Mütter spielen,
das
oder?
Das finde ich auch so schlimm, nee? Wie oft man in Rollen weinen muss. Nee, so weinen und Liebe, das ist, ich denke, kann ich meinen Beruf auch dran.
Kein Sex
ich
und keine Heulerei.
Ich möchte bitte nicht weinen müssen. Keine entführten Kinder bitte, die ich irgendwie, das passiert dann oft in so. Ne?
Und nicht in Badehose.
Nicht in Badehose. Badehose und bitte nicht so viel knutschen.
Also irgendein Winterfilm in den Bergen.
Eine stumme Rolle, bitte.
Eine stumme Rolle. Ja, aber heutzutage ist es ja für dich wahrscheinlich so, dass du gut aussuchen kannst, oder? Da
nee. Also ich meine, ich merke halt jetzt dieses, okay, ach, die hat Zeit, ja. Aber ich kann nicht sagen, dass sich die Leute gerade um mich reißen.
Das Problem haben ja viele, die irgendwelche Preise gewinnen. Ne? Ich habe Bambi, Deutscher Filmpreis und plötzlich haben die keine Rollen mehr.
Ja, alle denken, sind beschäftigt oder sowieso nicht. Oder man ist wie so wegge, also ne, man ist so außen
weggesperrt,
vor.
Weggesperrt, ja.
Ja, es ist echt interessant.
Ja. Ja. Das sagen viele von mir auch. Du bist ja im Vormittag des ZDF weggesperrt. Den Rest des Tages habe ich doch Zeit. Ja. Naja, so eine Rolle kann ja auch viel Kraft kosten, oder?
Ja, also ich habe gerade als Bastian und ich 5 Drehtage hintereinander weg und es war so ein Kammerspiel und wir wirklich von morgens bis abends saßen wie leer im Bus nach Hause, also als wir dann nach Hause gefahren wurden, wir haben gar nichts mehr sagen können. Und ich so, oh, mein Gehirn ist durchgebrannt, so fühlte sich das an.
Hast du irgendwas, mit dem du deine Batterien wieder auflädst, irgendein Hobby?
Naja, ich habe meine Hündin.
Ein Hund, ja.
Da, diese Spaziergänge tun wir waren oder auch dann joggen. Ne? Wir haben ja ganz schöne Parks und so. Und dann gehe ich hier zum Schwitz-Yoga, wie ich immer, also ja, dieses
Bikram-Yoga habe ich lange gemacht.
Wirklich?
Ja.
Ich mache das jetzt schon 11 Jahre. Ganz
Nein.
Genau, ja.
Weißt du, was das für mich ist? Eine Art von Meditation.
Ja, ist es ja auch.
Na,
du kommst ja wirklich aus dem Alltag raus.
Die, für den Laien einfach erklärt, 26 Übungen, immer die gleiche Reihenfolge, ein sauheißer Raum, du schwitzt dir ein Wolf.
Also du schwitzt auch so? Ich schwitze jetzt schon, wenn ich reinkomme. Ich bin jetzt, also ich mache es jetzt 11 Jahre.
Ich schwitze schon, wenn ich dran denke. Ja, jetzt steht mir schon der Schweiß auf der Stirn. Das so 2,5 Liter lässt man da, ne?
Also gut, ja, weil es sind ja manche schwitzen ja nicht so. Und bei mir sagt man, jetzt hat man sich dran gewöhnt, ich gehe auch immer zum selben, weil ich wie ein Kerl schwitze. Und dann sehe ich zum Glück immer die Kerle, die auch so schwitzen, wo es tropft. Danach sehe ich aus, als wäre ich aus dem Pool gezogen.
Ja,
nasse Haare.
Und die aber noch mehr schwitzen als ich, die sind meistens direkt neben mir. Direkt neben mir.
Dann mache ich mir ja auch so eine Lache drumherum. Und ich so, ich bin halt eher, komme auch aus so einem, mein Vater schwitzt viel, meine Mutter, wir waren immer in der Sauna.
Wir sind eine Schwitzfamilie.
Ich musste mich letztens erklären, weil ein Yoga-Lehrer kam auf mich zu. Das ist nicht
normal.
Machst
du das mit Absicht?
Das ist nicht normal, dass du so schwitzt. Hast du dich schon mal untersuchen lassen? Ja, ich so, aber ich schwitze doch nicht. Ja.
Also ich schwitze Mädchen, schon immer.
Genau, als Mädchen ist es ungewohnt, wie ich schwitze, aber mit den Kerlen kann ich mich vergleichen.
Das Schöne ist, du kannst dann wieder rausschwimmen. Aber es ist ungefähr, die Luftfeuchtigkeit sind so, deswegen schwitzt man glaube ich auch so, ne? Ja. So 37% Luftfeuchtigkeit oder 37 Grad und 45% Luftfeuchtigkeit, irgendwie sowas.
Das sind eigentlich nur 39 Grad, ne? oder 40 bei uns oft im Raum, 40 Grad.
Und wie viel Luftfeuchtigkeit? 35%?
Ja, die gucken, dass das mit solchen noch, ne? diesen
Dampf. Ja, die haben so Wirbeler.
Genau.
Ja, einmal bin ich schon nicht gegangen, weil mir zu viele Leute da waren.
Ja.
Wenn du so an den anderen dran klitscht.
Oder dann tropft so der Schweiß von nebenan.
Man macht auch so Figuren, da steht man und hält die Arme so nach vorne, wenn man dann mit dem Arm über dem Kopf des Vordermannes, der da liegt, irgendwie so dann drauf tropft.
Ja, das ist alles nicht so toll. So,
manche lassen sich vielleicht auch ganz gern betropfen.
Oh Gott,
das war furchtbar. Also okay, das ist so eine Geschichte, mit der du deine Batterien
eine ganz große
sogar.
Also weil ich ja finde, ne, selbst wenn man Stress hat und man geht da, man ist ja da so angestrengt, das ist ja das Tolle, du kannst dich dann nur auf die Übung konzentrieren oder dass dir nicht schlecht wird.
Und manchmal ist es, also am Anfang habe ich dann immer gedacht, oh Gott, wann ist es vorbei? Und irgendwann bist du so drin, da denkst du eben überhaupt nicht mehr nach, folgst nur noch dem, was der Mann oder die Frau sagt und irgendwann sagt er, so, ist vorbei, Namaste und Wiedersehen. Und dann denkst du, ups, wieder 90 Minuten vorbei. Schön.
Und total ausgecheckt, ne? Man hat wirklich alles mal ganz kurz.
Ausgecheckt ist gut.
Ja, alles ganz, ganz kurz außer Acht lassen.
Komplett resettet.
So, ja.
Ich sollte das mal wieder machen, weil Professor Andreas Michalsen, mit dem ich neulich einen Podcast machte, der sagte, die Jugendlichkeit macht sich nicht am Aussehen fest, sondern Untersuchungen zeigen, dass die Geschmeidigkeit, mit der man durchs Leben geht, das erste ist, auf das andere anspringen. Also Hauptsache geschmeidig sein. In diesem Sinne mit Yoga ganz weit vorne und mit dem Hund spazieren gehen, ne?
Das, genau, und da halt auch mein Sport, ne? Weil, also, wir haben ja so einen schönen Park, so einen 600 Jahre alten Park und, also, da kann ich, also auch mit ihr dann, und wenn ich dann, ne, da ausgepowert und dann mit dem Hund renne, dann hat das schon was ganz Tolles.
Ja, genau.
Da galoppiert dieses Wesen neben mir her.
Und sag mal, wenn jetzt irgendwie Pastewka-Fans steil gehen und jetzt trotzdem Wochen nach der finalen Staffel immer noch keine Ruhe geben, könntet ihr euch dann zumindest tief in euch drin vorstellen, irgendwann ins Kino zurückzukommen? Weil das wäre dann so der klassische Dreisprung, oder? Aus dem Fernsehen ins Netz zu Amazon Prime und dann auf die große Kinoleinwand.
Also ich kann mir das sowieso vorstellen. Ich habe auch Bastian, glaube ich, ein bisschen genervt, was überhaupt nicht mein oder auch Annes Art ist. so, ne? So von wegen so, ich war dann die Einzige, alle waren so, ja. Und ich immer so, Bastian, du bist ein Mann deines Wortes. Und das hat ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite, wollte immer 100 Folgen machen. Wir haben aber nur 99 gemacht.
Ah.
Und ich muss, es noch eine Folge offen. Dann hat da noch die Doku jetzt dran gehangen. Ich so, das gilt aber nicht.
Das gilt nicht.
Das ist keine Folge. Insofern bin ich da immer dran geblieben, ne? Und auch alle, also auch hier Geschäftsführung Brainpool oder auch Amazon wünscht sich das. Nur je mehr man damit kam und so umso vehementer war es auf der Köln oder Berliner Premiere, wo auch das vom Publikum gefragt wurde. Und er so, das ist ein ganz klares Nein. Ich stehe hier und jetzt und sage Nein. Und dann hat aber von den Höhnern, wie heißt er?
Henning Krautmacher?
Ja, genau. Er hat zu ihm gesagt, wieso denn Howard Carpen? Den hast du
Hallo, Logan. Du, ich möchte das heute noch sehen.
Und ich tatsächlich vermessen jetzt sagen will, dass ich glaube, dass Bastian nicht antizipieren konnte, wie sehr er uns vermisst, wenn wir wirklich alle weg sind. Ja. Ne, weil so ist es. Ich meine, der hat auch wirklich bei Amazon die 3 Jahre oder länger, also durchgepowert.
Ja.
Vorbereitung und dann nie eine Pause. Und dann bist du, glaube ich, irgendwann in so einem Pastewka-Sumpf und kannst nur noch hoffen. Und er hat ja auch so einen Anspruch. Und er hat es ja auch geschafft. Und ich hätte dann auch irgendwann Schiss davor, dass das.
Aber es ist, ich will jetzt nicht zu viel verraten für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ist eine echt verdammt süße Staffel wieder geworden. Wir haben sehr gelacht beim Gucken. Und also, das ist
eine Liebeserklärung an die Staffel und an
genau.
die Fans.
Und der Schluss ist auch total schön. Allerdings bleibt so ein bisschen, oder? Ich finde, ja, da könnte man dann durchaus nochmal den Sack richtig ziehen.
Weil es ist ja nicht wirklich klar. Also ich meine, man geht immer noch, deswegen Spoiler, also man geht immer, es ist alles sehr schön und sogar romantisch, das darf man sagen. Aber es ist immer noch so, hä?
Ja.
Also ich habe auch schon Fananfragen bekommen. Ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden. Sind sie jetzt oder nicht? Oder hä?
Oder und wie,
es
stimmt. Oder was?
Ja. Und, ne? Also
wenn du jetzt noch mehr verrätst, dann alles. Aber zumindest ist da noch ein bisschen was offen. Was hast du vor der Brust für dieses Jahr noch? Träume, Wünsche, Sehnsüchte? Das steht immer bei meinen Fernsehshows auf der letzten Karte, die ich für die Sendung habe, steht immer unten drunter Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Und ich glaube, ich habe es in all den 3500 Sendungen zwei, dreimal gefragt.
So oft, aber, so lange machst du das schon?
Ja,
das ist. Weil das will ich auch übrigens kurz noch sagen, wie ich das bewundert habe, dich in deiner Live-Show werkeln zu sehen, weil das ist schon Wahnsinn. Du sitzt dann hier und dann gehst dann das Pult und dann gehst du wieder zurück und du hast ja
manchmal
da schon,
weiß ich gar nicht, wo ich angefangen habe und wieder auf.
Ja, Wahnsinn. Und dann muss das alles natürlich in die Zeit ja auch genau passen. Also
ist ja auch ein Beruf, aber ich genieße das total. Ne?
Ja?
Das hast du hoffentlich auch gemerkt.
Ja,
ich bin dann
total,
zwar so ein bisschen
ganz locker.
Autistisch, manchmal sagen andere, weil du dann natürlich auch gerade vor der Sendung kurz konzentriert
bist.
Ja, das
musst du ja
und
sein.
Da musst du alle 7 Sinne beieinander haben.
Ja, total. Also und so machst du das. Also du hältst dich zusammen, bist ganz konzentriert und weißt dann, hast du eine Karte. Nee, fand ich wirklich.
Machen ja auch immer die Gäste irgendwie zu einem wertvollen Vormittag für mich, ne? Weil das natürlich auch immer schön ist, jeden Tag neue Leute kennenzulernen.
Mhm.
Und das dann bei Gelegenheit vielleicht den Podcast dann noch zu intensivieren, so wie heute. Also was sind deine Träume, Wünsche, Sehnsüchte für den Sommer?
Ach ja, dass ganz wunderschöne Rollen reinflattern. Oder dass man eine Frauenfigur spielen darf, die auch mal eine Serie trägt. Das ist ja ganz oft umgekehrt. Also meistens tragen ja die Männer die Serie.
Und die Frau geht so mit.
Unterstützen war ja auch, also ich meine, ne, war ja bei Bastian nicht anders. Ja, dass es ganz, ganz schöne Frauenrollen gibt, die mitten im Leben stehen, die auch andere Frauen abholen im Leben.
Das wünsche ich dir sehr.
Dankeschön.
Ja, aber ich glaube, da mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen. Bedanke mich ganz herzlich für die Gastfreundschaft und Hund ist auch brav geblieben.
Ja.
Das ist jetzt weggeschlummert bei unserem Gespräch. Also, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. In Zukunft besser aufpassen, junger Hund. Danke dir.
Danke auch.
Sansi Neu. Ich bin gespannt, ob es das mit Pastewka und Anne wirklich war. Online den direkten Weg zu Sansi und der Kultcomedy Pastewka findest du natürlich in den Shownotes. Wenn dich interessiert, was ich mit Annette Frier und Bastian Pastewka beim Dreh von Pastewka vor und hinter der Kamera erlebt habe, schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. In einem anderen Kapitel treffe ich da übrigens auch Max Giermann, den Mann, der mich bei Switch so genial verkörpert hat. Wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, freut mich das sehr. Bei Fragen oder Anregungen zum Podcast melde dich gern, schreib mir oder kommentiere die Posts auf Instagram oder Facebook. Empfiehl den Podcast gerne weiter. Danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.